Computerclub 2 CeBIT Spezial.
Das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und, wie Wolfgang Back immer sagt, die kleinen Zuschauer. Warum sind die kleinen?
Ich sage jetzt gar nichts dazu.
Gut. Wir sind hier auf der CeBIT in Hannover, die zweite Sendung von Hannover, von der CeBIT. Die wievielte CeBIT ist es denn jetzt?
Hatten die eine Nullnummer bei der CeBIT?
Das weiß ich nicht. Wir hatten eine Nullnummer.
Ich meine, dann wäre es ja jetzt eigentlich 86, die 21, wenn sie eine Nullnummer hatten.
Ist es die 20. Folge,
aber die
20.
21. CeBIT.
Gut, sollen wir das wirklich wieder anfangen? Dann müssen wir unseren Kram ja auch auspacken.
Ah, nee, also gut, jetzt fangen wir
jetzt
an.
Jetzt lassen wir es einfach mal so.
Also ich war auf allen CeBITs, bin einer, deshalb bin ich noch so jung, weil ich ja alle CeBITs hinter mir habe.
Ich war voriges Jahr nicht auf der CeBIT und war eigentlich ganz froh und habe gedacht, man, ganzen Tag rumlatschen, dieser Krach, diese Luft und abends hast du dann dicke Füße und dann musst du vielleicht auch noch ein Bier reinmurksen oder so. Und als die CeBIT dann lief, so mittendrin, habe ich gedacht, wärst du vielleicht doch ganz gern mal da.
So mal gucken. So.
Ja, ja,
mal das, sehen. Irgendwie ist das alles ganz schlimm und dennoch, wenn man nicht da ist, fehlt einem
was. Ja, ist wirklich so.
Es ist ja so für uns zumindest, so viel kompakte Gesprächspartner findet man nirgendwo sonst.
Ja,
alle sprechen die gleichen Sprache.
Ja.
Und es sind tolle Gespräche, die man hier führen kann. Und wenn man jetzt ein Ergebnis schon mal abgeben sollte von der diesjährigen CeBIT, ja, es gab schlechtere.
Aber es gab welche, wo war das Wetter schlechter?
Ja.
Es gab welche, da kam man schlechter durch die Hallen.
Ja.
Es gab aber auch welche, da war es so voll, da konnte man nicht umfallen.
So um die 2000 herum, ja. Das war Wahnsinn.
Ja.
Da wurde man geschoben von vorne bis nach hinten.
Ja.
Das ist auf dieser CeBIT heute nicht so, man kann gut durchgehen. Und wenn man die ganz Großen, wenn man immer gefragt, gibt es denn da so Highlights auf der Messe? Naja, der Computer ist erfunden, der Prozessor ist erfunden, der wird verbessert. Auch das Internet ist erfunden. Und
die Highlights, die sich später dann auch so durchgesetzt haben, waren ja eigentlich vom Anfang an eigentlich nie so zu erkennen. Die waren vielleicht da, vielleicht haben wir sie gesehen, vielleicht haben wir sie übersehen. Also Highlights sieht man eigentlich immer erst später, was dann wirklich Highlight gewesen sein könnte.
Also als das Internet vorgestellt wurde, da wussten wir aber schon, das wird ein Highlight. Und das ist natürlich auch ein Highlight geworden. Und was jetzt noch dazugehört, das finden wir auf dieser CeBIT, die Preise, mit denen man Internet machen kann, mit denen man telefonieren kann. Das ist ein neues Thema und da hat es ganz schön gerappelt hier.
Ja,
auf der
und das Festnetz, das lässt also kräftig federn. Und mittlerweile bekommt man zu einem Festnetzanschluss nicht vom Netzbetreiber, sondern von Providern dazu noch den Internetanschluss und dazu noch 100 Filme Download und dazu noch eine Karte für irgendein oder irgendwelche Netze und dazu noch eine Flatrate, um vom Mobiltelefon in das Festnetz zu telefonieren und so weiter und so weiter und so weiter. Also es tut sich was.
Was haben wir eigentlich jetzt als erstes Thema?
Als erstes Thema heute, ich würde sagen, lassen wir uns mal überraschen. Ohne Navigationssysteme ist eigentlich heute die Welt gar nicht mehr denkbar. Viele Einsatzfahrzeuge, Feuerwehr,
Krankenhaus.
Ich kenne
die alte Welt noch ohne Navigationssystem und die war ja auch denkbar.
Ja, jede Welt war denkbar. Es gab auch eine Welt ohne Computer, es gab eine Welt ohne Telefone und es gab eine Welt ohne Licht und ohne Heizung.
Ja, das wäre schwerer heute ohne Navigation.
Unsere heutige Welt, so wie sie jetzt ist, ist ohne Navigation nicht denkbar. Dabei bleibe ich und das behaupte ich ganz fest.
Glückere Gibner.
Deswegen lasse ich sie auch. Also, Herr Grunwald von der Firma Garmin, wir haben vor einigen Jahren mal den Herrn Derr bei uns in der Sendung gehabt und der hat uns etwas erzählt zu den frühen Stadien der Navigation, der Empfänger, wie es geht. Damals hatten wir 3, 5 Kanäle, die wir empfangen konnten, später 8 Kanäle, hat er ein Gerät mitgebracht, haben wir alle gestaunt. Was heißt denn das eigentlich Kanäle? Was bedeutet es für mich? Ist ein Gerät, welches 10, 12 oder 20 Kanäle hat, besser?
Parallel. Parallel, genau. Früher wurden die Einzelkanäle in Reihe geschalten. Jeder Satellit wurde einzeln ausgewertet. Und das machen heute diese Parallelempfänger besser, diese 12-Kanal-Parallelempfänger. Das heißt, wir können die ankommenden Satellitensignale von 12 Satelliten aber gleichzeitig auswerten, was zu einer viel, viel schnelleren Positionsbestimmung führt und auch zu einer höheren Genauigkeit.
Ist das zu verstehen so, als hätte ich 12 Radios gleichzeitig und könnte gleichzeitig verschiedene Sender hören?
Ja, im Grunde ja.
Und früher war es so, dass man ein Radio hatte und nacheinander diese Sender.
Genau, den erst ausgewertet hat, das Wegzeitdiagramm erstellt hat und dann den nächsten und den nächsten, bis man eben mindestens diese 4 hatte, um die Position in einem ersten Fix zu bestimmen. Dann reichen ja 3 Satelliten für ein dreidimensionales System und dann eben für die Höhe dazu und für eine höhere Genauigkeit dann eben den 4. Satelliten und so weiter.
Ich staune immer wieder, wenn ich da so lese bei den GPS-Mäusen, dass die 16 Kanäle parallel empfangen oder sogar 20.
20, ja.
Ich weiß gar nicht, wie die 20 Satelliten zusammenkriegen wollen, denn wir haben 24 oben.
32 sind es oben, ja, der Rest sind Reserve-Satelliten, 24 braucht man und daher der 12-Kanal, ja, weil früher waren sie
12. Geteilt durch 2, weil einmal Südhälfte, einmal Nordhälfte. Genau. Was sich mit den 16 soll, das weiß ich gar nicht so genau. Ja.
Dass man halt jetzt eben die Reserve-Satelliten mit anzapft. Und so kann ich eben einen besseren G-Top bekommen, also eine bessere Konzentration.
Die senden,
sind Reserve-Satelliten, aber die senden trotzdem. Mhm. Und deswegen konnte ich früher mit 24 Satelliten nur maximal vielleicht eben 6, 7, 8 maximal empfangen, weil aufgehende und untergehende Satelliten wurden abgeschottet vom Gerät. Mhm. Jetzt habe ich eben die 32 oben und somit bringe ich meine 12 Kanäle voll. Und aus diesen 12 sucht sich das Gerät die 4 besten, weil ich brauche eine offene Winkel. Ja, und somit hat man einen sehr guten G-Top und eine sehr gute Position dann, eine sehr genaue Position.
Und als der Herr der bei uns war, hat er eine Maus dagelassen, das war eine GPS-Maus. Mhm. Und wenn ich die bei mir auf die Terrasse, da habe ich nicht so einen besonderen Blick zum Himmel, hinlege, da hatte ich mal 3 Satelliten oder gar keinen Satelliten. Wenn ich heute eine kleine Maus daneben lege mit 16 Kanälen, macht 7 oder 8 Satelliten geht sehr, sehr schnell.
Ja, ja.
Da hat sich viel getan.
Hat sich viel getan, auch in der Auswertesoftware. Also wie das ankommende Signal ausgewertet wird, analysiert wird, umgesetzt wird, das geht sehr, sehr schnell.
Interessant ist ja, man kann es ja gar nicht berechnen, die Position. Man muss es ja probieren. Man muss sich ja mit Rechnungen da an diesen Punkt herantasten.
Iterativ, genau.
Ist toll. Es gibt Bereiche in der Mathematik, da muss man sagen, können wir nicht. Wir müssen einfach probieren und sehen, wie wir immer genau. Wie genau wird man heute?
Also nachdem wir ja leider in der Navigation nicht mit der Trägerwelle selber messen können, dann könnte man ja auf 0,5 mm genau messen. Das können wir leider nicht.
Aber kann das Militär das?
Das auch nicht. Militär misst also im Submeterbereich, Dezimeterbereich ist möglich, aber drunter auch nicht. Eben weil man mit diesem im Post-Processing, da ging das. Ja. Aber wir in der Echtzeitnavigation, wir müssen mit diesem Funksignal leben. Das heißt, wir haben ein sehr grobes Raster, eben wie eine Codesequenz, dieser CA-Code, Coast Acquisition Code. Und da ist also wenn man viel, viel Glück hat und einen sehr guten G-Top, dann ist bei 3 bis 5 Meter ist einfach Schluss aufgrund des Messverfahrens und noch der Fehleranfälligkeit. Ja. Ich kann mit Differential-GPS dann auf 1 Meter kommen. Das ist ja das auch was Systeme der Zukunft vielleicht
entsprechen. Differential-GPS heißt, ich habe irgendwo einen Sender stehen, einen stationären Sender, von dem ich genau die Position weiß.
Genau.
Und den nehme ich als Referenz.
Als Referenz, genau. Und dann wird abgeglichen, dann wird die Korrektur ausgegeben.
Aber das ist ja nicht das Normale, was wir im Auto haben, in einem Handgerät haben.
Nein, genau.
Was hat sich getan? Was sind die neuen Geräte? Was zeichnet die aus von den früheren Geräten, außer der Anzahl der Kanäle und der Geschwindigkeit?
Ja, das ist im Wesentlichen schon. Also dass die Prozessorleistung dieser Geräte natürlich stark zugenommen hat. Die können diese Signale eben sehr schnell auswerten. Das Rechenverfahren ist optimiert worden, um die Position zu bestimmen. Und durch diese viel empfindlicheren Empfänger wie dieser SIRF 3 jetzt eben, kann das Signal wesentlich länger gehalten werden und man kann es einfach früher entschlüsseln. Ja, und
das heißt, die Empfangsleistung ist,
ist einfach viel besser.
Ja. Und jetzt die Software, die da drauf läuft, die wird ja auch von Jahr zu Jahr besser. Das Ziel wird ja irgendwann sein, dass das alles dreidimensional dargestellt wird, dass ich quasi mit dem Navigationsgerät im Auto das Navigations- und draußen spiegelt sich die andere Welt.
Ja, das ist ein Szenario der Zukunft, was
an also ich fahre am Eiffelturm vorbei und ich sehe ihn auch im Navigationssystem dreidimensional.
Genau, das ist also so.
Wäre auch eine Frage nach Google Earth.
Ja, berechtigte Frage. Ja.
Denkt man da daran, das eventuell auch zu benutzen?
Ja, also solche Planspiele gibt es sicherlich, aber Stand der Dinge ist der, dass wir uns darauf fokussieren, jetzt sogenannte Track-Navigation, Routen, Wegpunkte, Tracks in Google Earth importieren, exportieren und im Wesentlichen lassen wir die Aufgabe noch bei Google, aber bis es in den Geräten implementiert wird, also das wird schon noch ein bisschen dauern.
Wird es überhaupt in die Geräte reinkommen oder lässt man Frage. Immer Daten draußen, weil es doch irgendwann einfacher wird?
Ja, ist eine riesige Datenflut, aber ich denke, dass die nächsten 2-3 Jahre dann noch sehr viel bringen werden. Stand heute ist, dass wir da noch nichts Spruchreifes haben. Ne?
Aber wenn man doch so sieht, dass die 3D-Visualisierung von Berlin und auch von New York, gibt es ja auch schon 3D-Animationen bei Google Earth, das ist doch irgendwie etwas, was man haben will. Das so zu betrachten. So
ja, zumindest mal im Auto auf jeden Fall, weil es viel einfacher ist, von einer scheinbaren Realität im Auto auf der Karte nach draußen zu sehen und sagen, ach ja, da bin ich ja, das ist ja richtig. Mhm. Als wenn ich irgendeine Karte habe und muss das erstmal umsetzen und das Rote sind Häuser und die. Also ich glaube schon, das kommt uns Menschen ja entgegen. Wie sieht es denn bei den Leuten aus, die wandern mit einem GPS-Empfänger oder auf dem Fahrrad oder Motorrad? Haben die gleichen Ansprüche?
Ähnliche Ansprüche, ja. Aber die sind jetzt im Grunde schon zufrieden, wenn man jetzt zum Beispiel eine Transalp, ein Alpencross und so Sachen, wenn man diese Tracks quasi ohne großen Aufwand auf die Geräte vom Internet downloaden kann, auf die Geräte drauf. Und die Geräte müssten dazu noch bedienerfreundlicher werden. Die sind ja noch, ist ja noch wirklich was für Experten auch zum Teil. Die Handhelds, also da liegt noch viel Potenzial brach.
Und wo noch Potenzial brach liegt, das gefällt Ihnen sehr wahrscheinlich gar nicht. Die Preise sind ja wahnsinnig am Purzeln. So ein Navigationsgerät, so ein Standalone-Gerät, schon ab 250 Euro hätte man vor 5-6 Jahren sich nicht denken können, dass das mal dahin geht, zu diesen Preisen.
Das ist Gott sei Dank aus unserer Sicht jetzt nur im Automotive-Segment, also in der reinen Straßennavigation. Also jetzt in der Fliegerei, Marine, Auto und Sport, da sind wir noch stabil.
Also noch andere Ansprüche.
Und eine ganz andere Mitbewerbersituation, eine ganz andere Marktsituation.
Also wir sind noch ein bisschen davon entfernt, dass man auf der CeBIT solche Geräte als Giveaways bekommt, als Geschenke am Stand. Ja. Schönen Dank
aber für die Information. Aber in 10 Jahren wiederkommen.
Wir verlosen zwar jeden Tag ein Gerät bei uns am Stand. Oh, ja. Also da rendiert sich ein Gewinnspiel. Los,
haben wir noch nicht gewonnen.
Haben Sie es los dabei? Ja, also da können Sie gerne mitmachen. Der Nüwi 350 wird jeden Tag am Stand verlost.
Ja, gewinne ich nicht. Ich habe noch nie was gewonnen.
Vielleicht sind ja unsere Zuhörer interessiert, die jetzt heute Abend diese Sachen hören. Mhm. Die sollten dann auch kommen. In Halle 3, sagen Sie.
Na, Halle 11. Halle 11 im Navigationsstand. Und
kann man sich vor Ort informieren.
Da kann man sich vor Ort informieren, genau.
Sie können aber eins der beiden Geräte hier lassen.
Können wir hier lassen.
Ja. Schönen Dank für Ihren Besuch.
Ja, gerne. Ich bedanke mich.
Nun, dass wir auf der CeBIT senden, das weiß man mittlerweile. Und dass das Thema Security ein großes Thema ist. Wir sind in der Halle 7 und das sind all die Hersteller von Virensoftware. Unter anderem ist ja ein großer Hersteller auch G-Data, wo wir unser gläsernes Studio haben. Und der Leiter der Security Labs ist Ralf Benzmüller. Wir haben schon mal ein Interview geführt über die Sicherheit. Heute Morgen, als ich hier zur Messe gefahren bin, hatte ich so eine Messezeitung, war so ein ganz kleiner Artikel und da stand drin ein Farming-Veranstalter, also jemand Böses, der dieses Farming und Phishing betreibt, der wurde in USA zu 101 Jahren verknackt. Habt ihr darauf gewartet, dass sowas mal passiert?
Ja, also wir begrüßen das durchaus, dass da auch konsequent gegen diese organisierten Kriminellen vorgegangen wird. Und dass mit so einem drastischen Urteil halt ein Zeichen gesetzt wird, ist eine Sache, die dann hoffentlich sich da auch rumspricht.
Wir müssen vielleicht auch erstmal sagen, was ist denn Farming überhaupt? Das ist schon wieder so ein neuer Begriff. Phishing ist ja klar, kennen viele, aber was ist Farming?
Farming ist im Prinzip das gleiche wie Phishing, nur dass man auf falsche Webseiten gelockt wird, indem man die Auflösung der Domainnamen in IP-Adressen dazu verwendet, Leute auf falsche Webseiten zu verwenden.
Und das Phishing ist weitgehend eine E-Mail-Sache, dass ich per E-Mail angesprochen werde.
Genau, man bekommt eine E-Mail, da ist ein Link, da klickt man drauf und dann landet man eben nicht bei der Bank, von der diese E-Mail angeblich stammt, sondern auf einer Webseite, die nachgemacht wurde.
Aber wie können die denn das ab, die Gangster da, wie können die das dann hinkriegen, dass wenn ich meine Bank suche, dass die wissen, der sucht seine Bank und wie können die das umleiten? Haben die da ein Stückchen Software drauf gespielt?
Ja, genau. Also normalerweise ist das ein Trojaner, der dann installiert wurde, der verschiedene Ansatzpunkte hat. Das heißt, der kann zum Beispiel eine lokale Datei, die heißt Hosts, die kann der so umwandeln, dass die Seite von www.meinebank.de auf die IP-Adresse von der nachgemachten Seite zeigt und dann wird eben nicht die Originalseite, sondern die nachgemachte Seite aufgerufen.
Und die sieht normalerweise genauso aus wie die Originalseite. Man versucht das wenigstens.
Ja.
Und da kann man natürlich, wenn man nicht so ganz gewieft ist und die IP-Adressen so beobachten kann, ganz schön drauf reinfallen.
Ja.
Wie kommt denn eigentlich so ein trojanisches Pferd, so ein Programm auf meinen Rechner?
Ja, da gibt es viele Wege. Der klassische Weg ist eine E-Mail mit einem Dateianhang. Mittlerweile gibt es aber auch sehr viele Webseiten, in denen solche Schädlinge hinterlegt sind. Und wenn man nicht aufpasst und die dann runterlädt und installiert, das ist der einfache Weg.
Was heißt nicht aufpasst?
Also zum Beispiel kann man Post bekommen, die heißt, die kommt angeblich von Microsoft. Und da steht dran hier, dieser Link, Windows Update. Dann klickt man auf den Link, es wird eine Exe-Datei angeboten, die heißt winupdate.exe. Und wenn man die dann ausführt, dann ist das eben nicht das Windows-Update, sondern ein trojanisches Pferd, das alle möglichen Sachen tun kann.
Kannst du noch sagen, Art und Weise. Wenn ich nur auf einer Seite bin, auf einer Seite Server, ohne irgendetwas bewusst zu machen, kann auch das schon dazu führen, dass ich ein Schadprogramm auf meinen Rechner geschoben bekomme?
Ja. Genau. Also es gibt Webseiten, die darauf angelegt sind, die Sicherheitslücken von den gängigen Browsern auszutesten. Und wenn diese Sicherheitslücken da sind, werden die auch ausgenutzt, um schädliche Programme zu installieren. Man nennt das dann Drive-by-Installation oder Drive-by-Infektion.
Muss ich dafür Java oder JavaScript aktiviert haben?
In den meisten Fällen ja.
Und es geht aber auch ohne.
Es geht auch ohne, weil es gibt Sicherheitslücken, die bei der Anzeige von Bildern greifen. Also es gibt ein Format, das nennt sich WMF. Da war Anfang letzten Jahres eine sehr große Welle, wo WMF-Dateien aufgetaucht sind, die halt beim Anzeigen dieser Bilder halt einen Pufferüberlauf ausgelöst haben. Mit diesem Verfahren wurde dann der Rechner übernommen.
Das ist ein ganz altes Bildformat, ne? Windows Media File oder wie das hieß.
Perfide an der Situation ist ja, es können ja Bilder sein, die nur ein einziges Pixel groß sind, die so etwas schon auslösen. Ja? Die ich eigentlich gar nicht sehen kann, weil sie in der Hintergrundfarbe auf dem Vordergrund drauf sind. Ja. Und wenn ich da zufällig irgendwo draufklicke oder dahin geführt werde, weil da irgendetwas unverdächtig Interessantes ist, dann öffne ich ein Bild, was ich nicht sehe und das führt die Operation durch.
Ja.
Bin ich hilflos im Internet?
Nein, nicht ganz. Also wir sehen das ja auch schon lange Zeit bei uns in den Labs, dass solche Sachen passieren und haben in unseren Produkten einen Schutz eingebaut, der die Inhalte von Webseiten filtert, bevor die überhaupt in den Browser gelangen. Das ist nämlich auch ein Problem mit dem Browser an sich, weil der erstmal die Daten bekommt und ausführt und erst danach auf die Festplatte schreibt. Und die gängigen Virenprüfungen finden erst dann statt, wenn die Dateien auf die Festplatte geschrieben werden. Und dann ist es aber möglicherweise auch schon zu spät.
Gibt es keine Speichervirenprüfung? Also dass ich direkt hineinschaue und nicht warte, bis es auf die Festplatte kommt?
Ja, theoretisch schon, aber mit so einem System wollte, glaube ich, keiner arbeiten, weil das so langsam ist, dass das keinen Spaß mehr macht.
Muss man da so viel durchsuchen da in dem Speicher? Ja. Jetzt gibt es ja auch wieder was Neues. Das Ganze nennt man Kidnapping im Internet. Wie funktioniert das denn da? Da wird mir angedroht zum Beispiel oder es wird sogar gemacht, dass meine Festplatte verschlüsselt wird und plötzlich sehe ich nichts mehr, sondern eine verschlüsselte Festplatte und ich sehe nur noch irgendwie die E-Mail, die ankommt und da steht drin, wenn ich $100 bezahle oder $500 bezahle, dann kriege ich den Schlüssel zugeschickt. Das ist ja noch perfider.
Ja. Also das gibt's ja schon länger. Also die Idee ist nicht neu. Die wurde schon von den allerersten Viren. OneHalf war einer der ersten, ich glaube 92, hat das auch schon gemacht. Aber solche Programme tauchen immer wieder auf, kommen immer wieder in Mode und da werden dann entweder einzelne Dateien, meistens Word-Dokumente, Excel-Dateien, PowerPoint-Folien, solche Sachen, die halt eben wichtige persönliche Daten enthalten, verschlüsselt. Und alles, was man zu sehen bekommt, wenn man die öffnen will, ist halt Download-Link zu einem Tool, das man dann für einen bestimmten Betrag erwerben kann.
Ralf Benzmüller als Leiter des Security Labs, wann hat man schon mal so eine Koryphäe am Mikrofon? Was muss ich tun, wenn ich sicher im Internet surfen will? Was muss ich installieren an Programmen? Worauf muss ich in der Hauptsache achten?
Also ohne Virenschutz sollte man auf keinen Fall ins Internet gehen. Man sollte auch zusehen, dass eine Firewall da ist, weil es gibt sehr viele Netzwerkwürmer, die automatisch sich im Internet verbreiten, die automatisch IP-Adressen generieren und die Rechner, die dahinter stecken, auf Sicherheitslücken überprüfen. und die gegebenenfalls infizieren. Also ohne Firewall, ohne Virenschutz nicht ins Netz. Wichtig ist natürlich auch, dass dieser Virenschutz dann auch die Daten, die per HTTP übertragen werden, prüft.
Nützt da eigentlich was die Firewall, die in meinem Router eingebaut ist? Muss ich da noch eine Software-Firewall haben?
Wenn das eine richtige Firewall ist, die man schön konfigurieren kann, dann ist das okay, diese Router-Firewall zu verwenden. Man muss dann nicht noch zusätzlich eine nehmen.
Okay.
Dann danke für die Tipps.
Ich kann mich da irgendwie entsinnen, war das der Adenauer und war das auch der Strauß, der mal abgehört wurde mit seinem Autotelefon?
Ich glaube, es gibt noch viel mehr, die abgehört wurden.
Und das ist ja nun ein Problem, was nicht von damals her rührt. Das geht auch heute noch so. Auch wenn diese D-Netz-Technologie verschlüsselt, so heißt es, und verwoben ist und ich kann sie nicht abhören und dennoch, es können viele Leute abhören.
Naja, Moment mal, langsam. D-Netz, diese Verschlüsselung kann man auch so einfach gar nicht abhören, weil da verschiedene Verfahren sind, Frequenzsprünge und ähnliche Sachen da drin. Das geht nicht. Deswegen hat man ja per Gesetz den Zugang geschaffen, auf bestimmte Provider zugreifen zu können, und die müssen...
Wenn der Geheimdienst zugreifen will, dann darf er zugreifen.
Ganz genau.
So. Und jetzt haben wir hier einen Gast eingeladen, hier auf der CeBIT, und das ist der Herr Krieghoff. Sie haben hier ein kleines Gerät hier dabei. Wie sieht's aus für dich? Was ist das?
Sieht fast aus wie ein MP3-Player. Vielleicht vom vergangenen Jahr, weil er noch ein bisschen größer ist, aber... im Prinzip mit Display
und dran. Mit Lautsprecher.
Mhm.
Und hier, das ist wahrscheinlich ein Mikrofon. Also Lautsprecher und Mikrofon. Das ist etwas, was man sich ans Ohr hält. Und man hat ein Handy dabei. Das Handy muss Bluetooth können. Und was macht es dann?
Ja, und dieses Gerät ist also integriert eine Verschlüsselungslösung. Also die Sprache wird digitalisiert, wird an einem starken Verschlüsselungsalgorithmus unterworfen. Diese verschlüsselten Daten werden über Bluetooth an das Handy übertragen. Das Handy dient da mehr oder weniger wie ein Modem und überträgt dann diese verschlüsselten Daten über die GSM-Schnittstellen.
Nun heißt es ja, dass dieses Bluetooth ja eigentlich offen sendet. Aber es versendet hier schon die verschlüsselten Daten.
Ja, es wird direkt quasi am Mikrofon, hinterm Mikrofon verschlüsselt. Klar, das wissen Sie, Bluetooth-Schnittstellen kann man bis 10 Meter relativ einfach mit dem entsprechenden Equipment abhören, selbst wenn die in geringer Leistung senden.
Also ich habe es versucht, als Funkamateur hat man andere Möglichkeiten. Und 50 Meter war durchaus möglich, dass ich mein Bluetooth-Headset abhören konnte. Und zwar alles ganz super und ganz offen. Rode und Schwarz hat sich ja auch früher mit solchen Techniken beschäftigt. Was steckt denn da für ein Algorithmus dahinter? Wie verschlüssele ich so etwas?
Also hier werden zwei Mechanismen überlagert. Es gibt einmal ein Schlüsseleinigungsverfahren nach Diffie-Hellman und es gibt dann für die eigentliche Datenübertragung einen symmetrischen Algorithmus. Und da gibt es jetzt mittlerweile die Wahl zwischen verschiedenen Algorithmen. Es gibt proprietäre Algorithmen für die Nutzer, die eben daran glauben, dass man zusätzliche Sicherheitsschwelle hat, wenn der Algorithmus nicht bekannt ist. Und es gibt den AES in verschiedenen Varianten für die Nutzer, die eher darauf schwören, dass man einen öffentlich geprüften Algorithmus hernimmt und einfach dadurch, dass die Community sich diesen Algorithmus von allen Seiten angeschaut hat.
Das Gerät kann beide.
Das Gerät kann beide, ja.
Und ich muss mir das jetzt vorstellen, ich habe auch ein Handy mit Bluetooth und habe auch so ein Ding, und wir könnten uns im Klartext unterhalten.
Wir können es im Klartext unterhalten, ja.
Und es gibt keinen, der uns abhören könnte?
Es gibt keinen, der uns abhören kann. Also wir haben...
Oder können Sie sich das nur nicht vorstellen, dass es einer kann?
Gut, ich meine, was man bei jeder Verbindung natürlich machen kann, man kann auf die Verkehrsdaten gehen. Also die können wir natürlich nicht verschlüsseln. Wir nutzen ja die normalen Netze. Das heißt, wer mit wem wann telefoniert, kann man schon an entsprechenden Schnittstellen rausnehmen. Also die sogenannten Verbindungsdaten, um die es ja jetzt auch eine große Diskussion gibt, was Vorratsspeicherung.
Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, dass in der Schweiz da durch einen neuronalen Computer jetzt der RSA-Schlüssel innerhalb von 3 Sekunden geknackt wurde.
Ja, wir nutzen den auch nicht. Also wir setzen eigentlich seit Jahren schon noch...
Braucht der neuronale Computer vielleicht 4 Sekunden für Ihren Schlüssel?
Nein, ich glaube nicht.
Wofür kommt denn so etwas zum Einsatz? Wer sind denn Ihre Kunden? Wer hat so ein hohes Sicherheitsbedürfnis, dass das, was er spricht, nicht abgehört werden da kann?
Also vornehmlich erstmal im Regierungsbereich.
Frau Merkel.
Frau Merkel, nehme ich an. Minister. Im Bereich des Militärs spielt es eine große Rolle, gerade bei den Auslandseinsätzen, wenn eben keine sagen wir, andere Infrastruktur verfügbar ist als wirklich die Mobilfunknetze, die irgendwie noch funktionieren, dann kann man da abhörsicher telefonieren und zunehmend Einsatz in der Industrie, wehrtechnische Industrie, Vorstände, Vertriebsleute.
Wenn es um Verträge geht und so Sachen, dann ist ja schon genau. Besser, wenn keiner mithört.
Da
Sie ja von Rode und Schwarz sind, das haben wir auf jeden Fall gelernt, ist das Teil nicht ganz billig.
Das Teil wird so um 1.500 Euro kosten, hat ja früher immer gesagt.
Das Handy holt man dann für 1 Euro.
Genau.
Aber ich brauche 2 Teile davon. Ja,
ja, man braucht die Gegenstelle.
Also insgesamt, um das nutzen zu können, das Verfahren, brauche ich also Equipment für 3.000 Euro.
Korrekt.
Wenn ich so ein Gerät habe, was nicht mit dem gleich ist, dann geht es nicht. Also, oder geht das jetzt mit allen Ihren Geräten?
Das geht mit allen unseren Geräten. Also wir haben eine komplette Familie. Es gibt Gegenstellen für ISDN-Netze, es gibt Gegenstellen für analoge Netze.
Ja, braucht dann der Gangster sich nicht auch so ein Ding zu kaufen bei Ihnen?
Ja, das ist immer die große Diskussion, nicht? Wie verhindert man, dass das in die falschen Hände kommt?
Aber es ist doch legitim. Ich darf das doch kaufen und ich darf das auch benutzen. Ja. Und Sie würden es mir auch verkaufen, oder?
Ja, jeder, der mit einem deutschen Personalausweis zu uns kommt, sich entsprechend ausweist, kann das bei uns kaufen.
Gibt es Länder, wo ich es nicht verwenden darf?
Es gibt Einschränkungen. Also,
wahrscheinlich Frankreich, nehme ich an.
Na, Frankreich ist nicht mehr ganz so kritisch. Also wir verkaufen auch sehr gut nach Frankreich mittlerweile. Russland, China. Und es gibt Länder, wo sie das vielleicht eine Minute benutzen, dann wird es abgeschaltet.
Also die Verbindung getrennt.
Die Verbindung wird getrennt, weil man offensichtlich analysiert, was passiert denn da. Da ist nur Rauschen auf dem Kanal. Und dann werden die Verbindungen unterbrochen.
Ach so, das wer, ist also wer kein kontrolliert denn da, wenn da nur Rauschen ist? Sind das so amerikanische?
Nee, das ist so in Südengland? Keine gezielte Sache, sondern so rein technisch.
Nein, ich glaube, es ist, ja, ist schwer einzuschätzen. Es ist natürlich kein Nachweis möglich.
Die so in Südengland sitzen da?
Echelon,
ja. Machen die sowas?
Kann ich nicht einschätzen. Also mir ist noch mehrfach passiert im Ausland. Man baut eigentlich sehr schöne Verbindungen auf, ist froh, dass man verschlüsselt telefonieren kann über sensitive Dinge und nach einer Minute ist dann Schluss. Dann wird halt zugemacht und man kann auch keinen neuen Ruf aufbauen.
Ja, auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass es sicherlich einige Leute gibt, die sowas brauchen. Vielleicht wäre das ja was für unsere Zuschauer, dass die, wenn die uns hören wollen, auch so ein Ding brauchen.
Nee, das, was wir sprechen, das sollen ja möglichst viele hören, damit sie wissen, was gibt es und welche Gefahren aus dem Bereich der Technik kommen auf sie zu. Aber ein wahnsinnig interessantes Thema und ich denke, wir sollten uns mal mit solchen Verschlüsselungsverfahren etwas näher befassen. Herr Krieghoff, herzlichen Dank für den Besuch.
Und eine schöne CeBIT noch. Interessieren sich viele Leute dafür?
Sehr viele, CeBIT? Ja. Es werden vorhin der Staatssekretär Dr. Hanning auf dem Stand aus dem Innenministerium, der am liebsten gleich einen Karton gekauft hätte.
Der will nicht abgehört werden von den eigenen Diensten.
Aha. Ja gut, der weiß ja, was möglich ist.
Ja. Okay, vielen Dank.
Gut, vielen Dank auch an Sie.
Das ist zwar schön hier auf der CeBIT und hier gibt es auch viele Computer, wo man Internet mitmachen kann, aber dennoch, du wirst dauernd abgelenkt hier, da kommt dieser Fan vorbei, drückt dir die Hand und sagt Dankeschön und geht wieder.
Du, das ist ja ganz
irre. Das ist toll, ne?
Ja. Die wollen doch gar nicht mal viel fragen oder soll ich sagen, ich will euch nicht aufhalten, schüttelt die Hand und sagt Danke, dass ihr das macht.
Ja,
also das habe ich
ja
noch nicht erlebt.
Finde ich toll und das ist auch sehr schön, dass man sowas erlebt. Und dann haben wir unsere Show, wo wir über Virentechnik reden. Und ich will eigentlich damit sagen, dass es mit dem Internet vielleicht ein bisschen hapert im Moment, weil ich finde eigentlich gar nicht die Ruhe dazu, um das zu machen. Gestern Abend zum Beispiel habe ich folgendermaßen das Internet gemacht. Ich bin in einem Hotel, da kriege ich zwar WLAN, das ist der WLAN von der Bahn, aber ich komme nicht weiter. Ich will auch nicht bezahlen dafür. Aber ich kann da von WLAN nach Arcor auf die Startseite gehen. Und auf die Startseite, wenn ich da meinen Arcor-Account rein tue, dann kann ich E-Mail machen. Irre, aber weiter komme ich nicht. Ja. Und dann habe ich da was geschrieben. Und dann habe ich das dem Ronald Eigenberg in Hannover geschickt per E-Mail. Und der hat es ins Internet gesetzt. So kann man auch agieren.
Ich habe also wirklich genau das gleiche Problem. Ich habe auch versucht, von hier, vom Studio aus, nach der Produktion, die Sachen da aufzufrischen bei mir, RSS-Feed und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Editor und was im Text da rummurksen und das dann wieder hochschieben.
Man braucht seine eigenen Sachen.
Genau.
Von zu Hause.
Und dann muss ich hier noch mit Windows arbeiten. Das ist ja nicht CeBIT.
So, und der Daumen geht hoch und zickzack.
Ruckezucke.
Das war
Computerclub 2 CeBIT Spezial.
Das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.
Der Computerclub 2 und G-Data sind Partner auf der CeBIT. Das Softwarehaus aus Bochum hat sich auf Security spezialisiert und ist in diesem Bereich einer der größten Anbieter. Zur diesjährigen CeBIT hat das Unternehmen eine neue All-in-One-Lösung entwickelt, die PCs vor allen Gefahren aus dem Internet wirkungsvoll schützt und gleichzeitig wertvolle Daten automatisch sichert. Die neue Premium Security Suite ist auf Vista, XP und 2000 spezialisiert und wird nach der CeBIT als Einzel- und Dreierlizenz im Handel sein.